Herzlich willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur multiplen Sklerose. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts über die multiple Sklerose für Betroffene und Interessierte. Nachdem wir letztes Mal schon über eine spannende Therapie gesprochen haben, geht es heute schon wieder um eine neue Therapieidee für die MS. Beziehungsweise ist Idee noch zu wenig gesagt, denn sie wurde durchaus schon in Einzelfällen bei MS-Patientinnen und Patienten erprobt. Wie genau diese Therapie funktioniert, das grenzt an Science Fiction. Wir sprechen über lebende Zellen als Therapeutika, biologisches Engineering im Reagenzglas und die Möglichkeit zu einem hohen Maß an Spezifität. CAR-T lautet das Zauberwort und ich habe heute niemanden Geringeres als Dr. Lena Christina Pfeffer eingeladen, mit mir darüber zu sprechen. Christina ist eine ehemalige Kollegin, die nun in Hamburg-Eppendorf als Ärztin und Wissenschaftlerin arbeitet. Dort hat sie die in Deutschland bisher größte Anzahl an Patientinnen und Patienten mit dieser neuartigen CAR-T-Cell-Therapie behandelt. Sie beschäftigt sich natürlich auch auf theoretischer Basis seit einiger Zeit intensiv mit diesem Thema und daher freue ich mich, dass sie uns heute überhaupt erst einmal erklären kann, worum es hier genau geht, aber natürlich umso mehr, was uns möglicherweise in der Zukunft erwarten wird. Freut euch also mit mir auf eine neue, spannende Folge von MS im Fokus. Viel Spaß damit! Gut, also ich begrüße heute ganz herzlich Lena Christina Pfeffer vom Uniklinikum Hamburg in Eppendorf, die sehr viel Erfahrungswerte mit der Therapie gesammelt hat, über die wir heute sprechen möchten. Und ich freue mich wirklich sehr, dass du eingewilligt hast, über diese ja wirklich Therapie im Frühstadium zu sprechen. Da gibt es, glaube ich, ja immer seitens uns Behandlerinnen und Behandlern immer so ein bisschen Bedenken, oh Gott, wollen jetzt alle diese Therapie haben, weil sie denken, das ist sozusagen die einzige Lösung da draußen. Und ich glaube, Ziel von heute ist so ein bisschen, das hatten wir ja gemeinsam von besprochen, aufzuklären, um was geht's da überhaupt und das in möglichst einfachen Worten, weil es natürlich eine komplexe Immuntherapie und dann auch so ein bisschen die Perspektive zu zeichnen, was kann man dann in Zukunft potenziell damit machen und was sind die nächsten Schritte, um da voranzukommen. Also nochmal herzlich willkommen und danke, dass du dabei bist.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, immer gerne. Und ich glaube, ja, wir sollten gleich wirklich starten, Christina, damit, was sind denn eigentlich diese CAR-T-Zellen? Wofür steht es und was kann man sich darunter genau vorstellen?
Ja, die CAR-T-Zell-Therapie ist im Grunde eine Art lebende Immuntherapie. Grundidee ist nämlich, dass man sich das körpereigene Immunsystem zunutze macht, um bösartige Zellen, und das können im klassischen Kontext entweder Krebszellen sein, im moderneren Kontext kann man natürlich aber auch im Rahmen von einer Autoimmunerkrankung eine dysregulierte Zelle, die das den eigenen Körper angreift, als bösartige Zelle verstehen. Und im Detail werden sogenannte T-Zellen, also natürliche Wächterzellen, die in unserem Körper vorhanden sind, durch eine gentechnische Veränderung so verändert, dass sie mit einem neuen Rezeptor ausgestattet werden. Und dieser Rezeptor, den nennt man CAR, das steht für Chimera-Antigen-Rezeptor, also künstlich hergestellter Antigenrezeptor. Mhm. Und dieser kann im Grunde gegen eine beliebige Zielstruktur designt werden, also ein beliebiges Antigen. Und gemäß von einem Schlüssel-Schloss-Prinzip kann dann diese neu ausgestattete T-Zelle mit ihrem neuen Rezeptor dann bestimmte Merkmale auf Zellen erkennen und diese Zellen dann gezielt bekämpfen. Das ist also eine sogenannte, sozusagen eine Umprogrammierung des Immunsystems.
Okay, zwei Mini-Fragen zwischendrin, weil du hast es schon so super erklärt, aber ich liebe auch Wiederholungen und ich glaube andere Leute auch. Also du sagst, es sind Zellen. Diese Zellen kommen ursprünglich woher? Sind die dann, wenn ich jetzt Patient bin, sind die dann von mir selber aus meinem Blut?
Ja, also das ist so der häufigste oder der weit verbreitetste Weg, die sogenannte autologe KT-Zelltherapie, also Auto für selbst. Also in der Regel werden die KT-Zellen aus dem Blut des Patienten oder der Patientin entnommen. Das ist jetzt aktuell die klinische Praxis.
Und dann werden diese Veränderungen sozusagen im Reagenzglas gemacht, um dann später die Therapie oder diese Zellen dann wieder in die Blutstrombahn von den Patienten reinzubringen.
Genau, die Zellen werden mittels einer Leukapherese in der Regel aus dem Blut des Patienten oder der Patientin gewonnen, werden dann weiter aus diesem Leukapherese-Blut isoliert. Also Leukapherese, da hat man ja erstmal dann alle weißen Blutkörperchen aus dem Blut des Patienten oder der Patientin isoliert und das muss man ja dann noch weiter die T-Zellen draus gewinnen. Und wenn man dann diese T-Zellen gewonnen hat aus dem Blut, dann werden die im Labor gentechnisch verändert und man muss sozusagen dann die DNA dieses Rezeptors in das Genmaterial dieser T-Zellen einbringen. Und das macht man meistens mittels einer viralen Transduktion. Das bedeutet, man verwendet ein abgeschwächtes Virus, was dann wie eine Art Transporter, also ein Vektor, funktioniert und dann das Genmaterial für den Rezeptor in die T-Zelle einbringt, sodass diese T-Zelle dann den Rezeptor auf ihrer Oberfläche trägt.
Okay, ja, mega Science Fiction, glaube ich, wenn Leute das jetzt zum ersten Mal hören. Aber es ist ja eine Therapie, die, wie du, glaube ich, auch schon gesagt hast, wirklich schon im Einsatz ist, auch schon seit einigen Jahren. Was sind, du hast es schon mal erwähnt, aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen einen klassischen Anwendungsfall sagen, wo die bisher, sag ich mal, am meisten Erfahrungswerte gebracht haben, diese Therapien.
Ja, erstmalig wurden die KT-Zellen bei Formen von Blutkrebs oder Lymphdrüsenkrebs eingesetzt. Und da sind sie tatsächlich auch schon seit über 10 Jahren in Anwendung. Es gibt da beispielsweise einen relativ berühmten Fall von Emily Whitehead. Das war die erste kindliche Patientin oder das erste Kind, was mit KT-Zellen behandelt worden ist aufgrund von einer Leukämie. Und das war im Jahr 2012. Und die Patientin wird jetzt jedes Jahr einmal fotografiert, um zu zeigen, wie lange sie jetzt schon tumorfrei ist seit der KT-Zelltherapie. Also das waren so die Anfänge, dass das bei diesen Erkrankungen eingesetzt worden ist.
Und bei diesen Tumoren handelt es sich ja gar nicht so selten um sozusagen entartete B-Zellen. Ich glaube, jetzt können wir so ein bisschen auch mehr einsteigen, die in die sogenannten B-Zellen. Menschen, die den Podcast jetzt schon länger hören, haben das tatsächlich auch schon öfters gehört, diesen Begriff. Aber ich glaube, wir müssen trotzdem noch mal so ein bisschen klären, was die in der MS auch so besonders machen. Aber jetzt bei diesen Tumoren sind also diese B-Zellen entartet und dementsprechend haben wir eben auch Erfahrungswerte damit gesammelt, wie es ist, solche B-Zellen dann auch tatsächlich mit diesen KT-Zellen auszuschalten. Ist das richtig?
Genau, die ursprüngliche oder der erste Einsatz von den KT-Zellen waren vor allem von den B-Zellen ausgehende Krebsarten, nämlich entweder der Lymphdrüsenkrebs, also das B-Zell-Lymphom oder die B-Zell-Leukämie. In dem Fall gehen die bösartigen Zellen aus dem Knochenmark aus und finden sich dann im Blut. Und bei diesen Formen hat man erstmal KT-Zellen entwickelt, die sich gegen B-Zellen gerichtet haben. Und zwar entweder gegen CD19, einem Oberflächenmarker, der auf einer großen Breite von B-Zellen exprimiert wird, oder gegen BCMA, welches ein Marker ist, der vor allem auf reifen B-Zellen exprimiert wird. Also es hat also historische Gründe, warum die derzeitig zugelassenen KT-Zelltherapien vor allem gegen B-Zellen gerichtet sind.
Und dann liegt es natürlich nahe, und ich glaube eben, viele Menschen, die den Podcast hören oder auch insgesamt, die mit MS erkrankt sind, haben das Wort B-Zelle tatsächlich schon mal gehört, weil natürlich eine der häufigsten Therapieklassen in der MS-Therapie auch eine sogenannte B-Zell-Therapie ist. Da fällt dann oft das Stichwort CD20, weil das Therapien sind, die sich gegen das Oberflächenprotein CD20 richten, was auch auf B-Zellen ist. Wie macht man jetzt den Bogen? Wie kam man überhaupt drauf, zu sagen, okay, ja, lasst uns doch diese KT-Zelltherapie mal bei der MS ausprobieren? Und warum soll die jetzt da besser sein? als die bisherigen Therapien.
Ja, da muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen und mit dem ersten Einsatz von der KT-Zelltherapie bei Autoimmunerkrankungen anfangen. Das war im Jahr 2021, als es den ersten Fall gab von einem erfolgreichen Einsatz der KT-Zelltherapie bei einer Patientin mit einer Autoimmunerkrankung. Damals waren das die Kollegen aus Erlangen, die diesen Fall veröffentlicht haben. Und das Krankheitsbild war der systemische Lupus erythematodes, eine Autoimmunerkrankung, die verschiedene Organsysteme befallen kann, wie die Niere, aber auch das Nervensystem und deswegen auch oft schwere Verläufe fördert. Und im Falle dieser Patientin waren schon sämtliche Therapien versucht worden und schließlich kam man dann auf die Idee, diese KT-Zelltherapie in dem Fall anzuwenden. Und das hat zu einem sehr großen Behandlungserfolg geführt, zu einem kompletten Stillstand des Krankheitsverlaufs dieser Patientin, die dann anschließend ihre Medikamente absetzen konnte, ihre immununterdrückenden Medikamente. Und auch die Marker, die man im Blut sonst beim Lupus messen kann, haben sich dann nach der Therapie normalisiert. Und das war im Grunde so ein Auftakt, darüber nachzudenken, dass man die Therapie ja nicht nur bei Krebserkrankungen einsetzen kann, sondern dass man eben auch etwas breiter denken kann und eine Zelle ja nicht bösartig entartet sein muss, sondern sie kann ja auch fehlreguliert sein und trotzdem ist sie vielleicht unerwünscht und man kann sie mit solchen Therapien dann gezielt bekämpfen. Und damit ist man dann erstmal auf die Idee gekommen, das auch bei Autoimmunerkrankungen einzusetzen.
Das macht total Sinn und ist sehr spannend. Jetzt könnten aber eben böse Stimmen ja auch sagen, ja, aber wofür? Wir können doch eigentlich schon B-Zellen bei der MS irgendwie angehen mit unseren CD20-Therapien, wo es ja auch mehrere von gibt. Also warum müsste man jetzt diese hochkomplexe Therapie ausprobieren? Was ist da der Mehrwert überhaupt davon?
Ja, wir wissen ja von der MS, dass das zunächst einmal, vermuten wir zumindest, dass es eine Autoimmunerkrankung ist. Und wir wissen, dass in den frühen Stadien es zu einer großen Einwanderung von Immunzellen kommt ins zentrale Nervensystem, also ins Gehirn und ins Rückenmark. In den späteren Stadien scheint es aber so zu sein, dass nicht nur die Einwanderung von Immunzellen das Problem ist, die kann man ja vielleicht auch noch abfangen im peripheren Blut, sondern dass sich diese Zellen im Nervensystem auch ansiedeln können, dass auch im Nervensystem entzündliche Prozesse aktiviert werden und vermutlich kommen wir mit unseren derzeitig verfügbaren Immuntherapien gar nicht an den Ort des Geschehens, gerade wenn wir auf das chronische Geschehen bei der MS blicken. Und das war so ein bisschen die Rationale, um zu erwägen, ob denn nicht eine KT-Zelltherapie einen zusätzlichen Benefit erreichen könnte. Mit dem Gedanken, dass man mit einer tieferen Gewebepenetration vielleicht näher an den Ort des Geschehens kommt und auch entzündliche Prozesse im Nervensystem direkt abräumen kann.
Ah, das heißt, also die Zellen, die kommen wahrscheinlich ins zentrale Nervensystem oder ziemlich sicher, weil das tun sie ja bei den anderen Erkrankungen auch. Und unsere Antikörpertherapien bekommen das nicht so gut oder gar nicht hin. Kann man das so kurz fassen?
Ja, zumindest gibt es Hinweise darauf aus kleineren Studien, dass zum Beispiel die sogenannten oligoklonalen Banden, das sind ja Immunglobuline, die von B-Zellen auch produziert werden oder von reifen B-Zellen, dass die auch nach einer langjährigen Immuntherapie mit beispielsweise Rituximab weiterhin noch nachweisbar sind, was also ein Hinweis darauf sein könnte, dass eben diese Therapien nicht an den Ort des Geschehens gelangen.
Ah ja. Macht total Sinn, ich hoffe auch für die Zuhörenden unter uns. Und jetzt sprechen wir ja nicht umsonst miteinander, weil ihr in Hamburg und du speziell da erste Erfahrungswerte mit dieser Therapie tatsächlich bei MS hat. Man muss ja insgesamt dazu sagen, es ist ja wahnsinnig früh noch in der Erprobungsphase. Weil es aber so spannend ist, wollte ich trotzdem unbedingt mit dir darüber reden. Also was sind so die ersten Erfahrungswerte, die wir vielleicht, also ihr und aber auch insgesamt so in der MS-Welt jetzt mit dieser Therapieform gesammelt wurden?
Ja, wir in Hamburg haben 5 Patienten und Patientinnen im Rahmen von individuellen Heilversuchen mit CD19-gerichteten KT-Zellen behandelt. Und alle diese 5 Patienten und Patientinnen hatten gemeinsam, dass sie schon mit einer sogenannten Kategorie 3 Medikationen, also mit einer hocheffektiven Immuntherapie vorbehandelt waren und trotzdem unter der Therapie weiter Schubaktivität hatten oder eine klinische Progression, also ein Fortschreiten der Erkrankung. Mhm. Und diese 5 Patienten wurden mit den KT-Zellen behandelt. Und was man sagen kann, beziehungsweise vorsichtig sagen kann, weil es ja nur 5 Fälle sind, ist, dass das Nebenwirkungsspektrum insgesamt tolerabel war. Die Patienten haben die Therapie gut vertragen. Wir kommen wahrscheinlich später auch nochmal im Speziellen zu den Nebenwirkungen, sodass ich da später auch noch gerne drauf eingehen möchte. Aber es gab keine Hinweise darauf, auf kleine klinischen Hinweise darauf, dass die Patienten eine Neurotoxizitätssyndrom entwickelt haben.
Ja, vielleicht kommen wir gar nicht später drauf, sondern vielleicht jetzt gleich. Also sollte man wahrscheinlich sofort mitbesprechen. Was wissen wir denn, was passiert bei solchen KT-Zelltherapien gerne mal?
Ja, ich habe ja vorher schon erwähnt, dass KT-Zellen ja eine lebende Immuntherapie sind. Das sind also T-Zellen, also Immunzellen, die, wenn sie im Körper sind, dann auch, wenn sie ihr Antigen erkennen, also das Ziel, gegen das sie gerichtet sind, dann auch aktiviert werden. Und wenn diese T-Zellen, KT-Zellen sich aktivieren, dann kann das zu einer Ausschüttung von sehr vielen Entzündungsbotenstoffen kommen. Und diese Ausschüttung kann in schweren Fällen auch mal überschießend sein. Wir kennen das vielleicht auch, oder Sie kennen das, die Zuhörer, Zuhörerinnen von den schweren Covid-Verläufen, weil man auch da bei manchen Patienten und Patientinnen eine überschießende Immunreaktion feststellen konnte. Und ähnlich kann man das sehen bei dieser KT-Zell-vermittelten Freisetzung von den Entzündungsstoffen. Und diesen Prozess nennt man Zytokin-Freisetzungssyndrom. Und er kann in milden Fällen grippeartige Symptome hervorrufen und in schweren Fällen aber auch zu Organschäden führen bis hin zum Tod.
Und wo werden diese Zytokine oder diese Entzündungsbotenstoffe dann letztendlich freigesetzt? Ist das im allgemeinen peripheren Blut oder dort, wo wir ja hoffen, dass die KT-Zellen besser wirken bei der MS, nämlich im zentralen Nervensystem?
Ja, zunächst ist es eine systemische Entzündungsreaktion, die im Blut stattfindet, wo die T-Zellen infundiert werden. Aber durch diese Ausschüttung von Entzündungszellen kann es zu einer Störung von der Blut-Hirn-Schranke kommen. Diese Botenstoffe können dann auch die Blut-Hirn-Schranke überwinden und dann auch im Nervensystem Nebenwirkungen oder Komplikationen hervorrufen, die von Verwirrtheit in einfacheren Fällen reichen können, bis hin zu Krampfanfällen oder auch einer Hirnschwellung und in schweren Fällen auch bis zum Tod.
Und wie häufig kommen diese Nebenwirkungen jetzt bei den Tumorpatienten zum Beispiel so im Schnitt vor? Weißt du das zufällig?
Ein Zytokin-Freisetzungssyndrom ist prinzipiell eine häufige Nebenwirkung, aber tritt also in der Mehrheit der Patienten auf, allerdings meistens nur in leichter Ausprägung. Schwere, also oder auch die Todesrate bei dieser Komplikation ist bei ca. 0% bis 9%, je nach Studienlage. Und da muss man eben Rücksicht drauf nehmen, dass das einfach je nach Krankheitsbild der behandelten Patienten und Patientinnen einfach sehr unterschiedliche Risikofaktoren sind. Und deswegen ist das sehr schwierig, das dann über den Kamm zu scheren, sondern man muss dann halt auch immer die Datenlage für einzelne Krankheitsbilder betrachten.
Würden wir denn jetzt, ich glaube, da haben wir natürlich noch nicht genügend Ergebnisse, um das klar zu sagen, aber würden wir vermuten, dass bei jetzt MS-Patientinnen und Patienten tendenziell mehr solche Nebenwirkungen gibt oder eher weniger als bei den Tumorpatienten?
Ja, das war eine Frage, die ja vor Beginn dieser Heilversuche für uns auch noch nicht klar war. Einerseits ist es natürlich zu erwarten, dass wenn mehr Entzündungsaktivität im Nervensystem stattfindet, dass Patienten dann auch ein höheres Risiko haben, eine Neurotoxizität ja auch zu entwickeln unter der Therapie. Andererseits gab es bereits Vordaten von Patienten mit Lymphdrüsenkrebs, der in den Fällen dann auch in denen das Gehirn befallen kann, die kein generell erhöhtes Risiko für ein Neurotoxizitätssyndrom hatten. Und deswegen waren wir ja erstmal etwas vorsichtig, auch im Monitoring, weil während wir die Patienten beobachtet haben, konnten dann aber bei unseren 5 Patienten, die wir behandelt haben, und ich sage nochmal, das sind natürlich auch nur 5 Fälle, nicht feststellen, dass da ein Neurotoxizitätssyndrom aufgetreten ist.
Okay, ja, aber das ist doch schon mal immerhin gute Neuigkeiten. Jetzt seid ihr tatsächlich mit euren 5 Patienten wahrscheinlich eine der Zentren, die da mit am meisten Erfahrung mit haben trotzdem. Wie ist denn das so insgesamt? Gibt es da jetzt sehr viele Studien, die gerade am Beginnen sind? Wie geht es jetzt hier mit weiter?
Ja, aktuell sind mehrere Studien in Planung. Ich habe jetzt eine einfach so rausgegriffen, die ich auch ganz interessant finde, weil da auch in Deutschland Zentren beteiligt sind, nämlich von Bristol Myers Squibb. Die haben jetzt eine Studie geplant mit 2 Armen, einem schubförmigen MS-Arm und einem zweiten Studienarm mit Patienten mit einer sekundärprogredienten oder primären progredienten MS. Und die findet unter anderem am Uniklinikum Düsseldorf und in Erlangen auch statt. Das ist zum Beispiel eben eine Studie auch mit deutscher Beteiligung. Und weitere Studien sind aber in Planung, einige natürlich auch in den USA. Da wird sich aber sicher einiges tun. Auch wir in Hamburg sind da jetzt aktuell in der Planungsphase.
Das heißt, aktuell habt ihr jetzt sozusagen diese individuellen Heilversuche abgeschlossen und versucht jetzt sozusagen an größeren Studien oder größere Studien aufzusetzen. Das heißt, aktuell findet die Therapie bei euch jetzt nicht statt.
Genau, aktuell können sich Patienten und Patientinnen bei uns melden, die grundsätzlich an dieser Therapie interessiert sind, aber wir sind momentan in der Planungsphase für klinische Studien und perspektivisch wird es vermutlich auch in der nächsten Zeit noch eine Therapie bleiben, die vor allem bei sogenannten therapierefraktären Fällen von MS angewendet wird, nämlich bei Fällen, bei denen andere konventionelle Therapien nicht wirksam waren.
Und zu diesen konventionellen Therapien würdest du aber auch Therapien wie zum Beispiel Ocrelizumab, Rituximab zählen?
Genau.
Mhm. Also gibt es da natürlich noch sehr viel spannende, offene Fragen. Gibt es denn potenzielle Weiterentwicklungen von den zum Beispiel Rezeptoren, die man damit ansteuert oder irgendwelche anderen methodischen Tweaks, die du jetzt gerade spannend findest, die auch da dieses Feld noch vorantreiben könnten?
Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten, den Effekt von KT-Zellen noch zu verändern oder auch zu verstärken. Eine Möglichkeit, den Effekt zu verstärken, das sind beispielsweise Impfungen, auch mRNA-Impfungen. Das wird jetzt zum Beispiel im Bereich von soliden Tumoren, also Tumoren des festen Gewebes, angewendet, um den Effekt lang anhaltender zu machen. Die Frage können wir jetzt gerade ja noch nicht beantworten. Wie lange hält denn eigentlich auch der Effekt der KT-Zelltherapie an? Bei Patienten mit chronischen Erkrankungen ist es ja schon relevant, ob nach 2 Jahren dann wieder Aktivität auftritt oder vielleicht nach 10. Und da ist es natürlich interessant, auch zu beforschen, wie man den Effekt langanhaltender gestalten kann. Was außerdem interessant ist, ist, dass es ja nicht nur KT-Zellen gibt, die Zellen angreifen, sondern es auch modulierende KT-Zellen gibt. Das sind auch Dinge, die man gerade eher präklinisch erforscht, also eben noch nicht in klinischen Studien, aber auch da sehe ich relativ viel Potenzial, dass man auch modulierend eingreift in Entzündungsprozesse im Nervensystem. Und man kann natürlich auch sich ein anderes Antigen noch überlegen. Also vielleicht ist CD19 auch nicht das Einzige, was man angreifen kann. Da sind eben jetzt auch viele Laborstudien auch gerade in Planung, die interessant sind.
Super, super. Mega spannend. Tatsächlich dieser Punkt, den fand ich auch noch, hatte ich tatsächlich auch noch nicht so viel selber drüber nachgedacht. Was passiert denn eigentlich mit diesen Zellen? Wissen wir da mehr darüber, wenn die dann erstmal drin sind? Wie lange vermuten wir, bleiben die tatsächlich auch in dieser Form im Körper?
Ja, das ist auch ein sehr interessantes Thema, wie lange KT-Zellen im Körper verbleiben. Oft sind sie im Blut bereits in kurzer Zeit nicht mehr nachweisbar. Allerdings müssen wir annehmen, dass die Zellen auch über Jahre oder auch Jahrzehnte im Gewebe verbleiben können. Und das ist auch eine Sache, wir hatten ja jetzt über die Kurzzeitnebenwirkungen gesprochen, aber natürlich muss man auch über Langzeitnebenwirkungen oder potenzielle Langzeitnebenwirkungen sprechen. Und Das ist natürlich relevant bei einer lebenden Immuntherapie, wo Zellen möglicherweise eben auch Jahrzehnte im Körper verbleiben können.
Ja, danke dir für diese Antworten, weil eben da ist sehr viel natürlich noch Spekulation dran. Wir wissen vieles ja noch nicht genau und deswegen muss man mit den wenigen Daten, die es gibt, sozusagen leider leben. Aber darf ich dich dann insgesamt schon so deuten, dass du weiterhin angetan bist von den Möglichkeiten dieser Therapie und von den potenziellen Weiterentwicklungen, dass wir in dem MS-Feld hiermit was vielleicht auch erreichen können, wenn die Studien das entsprechend zeigen?
Ich halte die KT-Zelltherapie für eine Therapie mit einem sehr großen Potenzial, weil sie sehr vielseitig einsetzbar ist, weil man anhand von ja auch Laborforschung sicher in der Lage auch sein wird, die weiter zu verändern, neu zu designen und sie eben auch verschiedenen Krankheiten anzupassen. Aber wichtig ist, dass man ja sehr gut entscheidet, mit auch sehr viel Hintergrundwissen über die jeweilige Erkrankung, in welchen Kontexten sie Sinn macht, in welchen Kontexten sie nicht Sinn macht und dass man die Patienten sehr gezielt auswählt, für die für eine solche Therapie in Frage kommen.
Absolut, aber ich glaube, gerade dieses Auswählen und dieses Schauen, für wen macht es am meisten Sinn, ist ja wirklich auch wieder ein super, super Schritt in Richtung echter personalisierter Therapien, wo wir in der MS ja durch die, sag ich mal, Vielfalt an Therapiemöglichkeiten zunehmend rankommen. Und deswegen finde ich das wirklich sehr spannend und hoffe, dass es diese Therapien studientechnisch dann auch möglichst bald ins Therapieportfolio, wie man so schön sagt, dann schaffen. Und wünsche euch dann mit eurer Arbeit in der Hinsicht dann ganz viel Erfolg und drücke allen Patienten, die in Zukunft vielleicht da mal mitmachen werden, auch die Daumen, dass entsprechend nebenwirkungsarm oder frei sie durch so eine Therapie durchkommen. Vielen, vielen Dank dir, dass du alles so schön erklärt hast. Dann hören wir uns nämlich hoffentlich in nicht allzu langer Zeit wieder, wenn es vielleicht mehr Daten dazu gibt, die man auch nochmal besprechen kann und vielleicht besser einordnen kann, wo es mit dieser Therapieform dann hingeht. Klingt es nach einem Plan?
Ja, es klingt nach einem Plan.
Sehr gut, also bis dann, mach's gut.
Bis dann.
So, ich hoffe, ihr seid heute auf eure Kosten gekommen und habt, so wie ich, vieles Neues dazugelernt. Wenn etwas unverständlich war oder euch verwirrt hat, dann lasst es mich unbedingt wissen unter info@mspodcast.de. Ansonsten wünsche ich euch nun erstmal alles Gute und sage tschüss bis zum nächsten Mal, wenn wir dann wieder für ein tiefgehendes Verständnis und eine starke Bewältigung die MS in den Fokus nehmen werden. Macht es gut!